Willkommen zum Innovation Booster Podcast von Consider Funding. In diesem Podcast dreht sich alles um Förderprogramme für Innovationen in Unternehmen. Willkommen zu einer neuen Folge des Innovation Booster Podcasts. Heute haben wir einen besonderen Gast, der wirklich zeigt, wie man eine Idee aus der Uni zu einem erfolgreichen Unternehmen macht. Unser Gast heute ist Felix, der Gründer und Chef von Comido. Felix wird uns erzählen, wie er Fördermittel genutzt hat, um sein Unternehmen aufzubauen und wie man die richtige Finanzierung für eine Geschäftsidee findet. Felix nimmt uns mit auf die Reise seines Unternehmens, das den Markt für Zugangskontrollsysteme gerade verändert. Er erzählt uns spannende Geschichten von seinen Erfahrungen, wie zum Beispiel beim Pitch für Investoren oder den Herausforderungen während der Corona-Zeit. In dieser Folge erfahrt ihr, welche Schritte für ihn im Gründungsprozess am wichtigsten waren, wie er Fördermittel gut genutzt hat und wie er aus schwierigen Situationen lernen konnte. Holt euch hilfreiche Tipps, spannende Einblicke und echte Inspiration. Jetzt geht's los mit Felix und seiner Geschichte über digitale Schlüsseltechnologie der Zukunft. Innovation Booster Podcast, die nächste Folge. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch, das jetzt gleich folgt. Wir haben einen besonderen Gast mit einer besonderen Geschichte, mit sehr viel Erfahrung im Bereich Gründen, im Bereich Fördermittel, im Bereich Innovationsfinanzierung. Herzlich willkommen, Felix. Und herzlich willkommen auch Tobi, der gemeinsam mit mir dieses Gespräch führen wird. Und wir steigen wie gewohnt direkt ein. Felix, magst du erzählen, wer bist du, woher kommst du, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Lass mal was von dir hören.
Sehr gerne. Ja, auch erstmal moin moin, Christopher, moin Tobi. Ich bin Felix, wie ihr mich gerade schon vorgestellt habt. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Comido. Wir sind ein Hardwareunternehmen aus Hamburg und wenn man mich fragt, was machen wir eigentlich, dann sage ich gerne, wir öffnen Türen. Dann denken alle immer sofort so, ja, irgendwas mit Beratung und der hilft mir und so weiter. Im wahrsten Sinne des Wortes öffnen wir Türen, denn wir machen Zutrittskontrolle für gefühlt alles und jeden zu unseren Kunden oder Use Case unserer Kunden sind Coworking Spaces, Fitnessstudios, Tennishallen, Tiefgaragen, Raststätten, Toiletten, jetzt kein super sexy Thema, aber auch das muss sein. Also von bis ist da gefühlt alles dabei. Und was es eint, ist, dass das Use Cases sind, wo ich heute gar nicht weiß, wer möchte morgen irgendwo rein. Das heißt, wenn ich mit einer klassischen Zutrittskontrolle, wenn ich irgendein Medium habe, was ich ausgebe, wenn ich irgendwas App-basiertes habe, wenn ich aber morgen ganz spontan irgendwo rein muss, weil ich in einer fremden Stadt bin und einen Coworking-Space, Arbeitsplatz möchte oder weil ich dort irgendwo Sport machen möchte, mich vielleicht tageweise in einem Gym anmelden möchte, dann ist dieses althergebrachte, ich gehe irgendwo hin, ich unterschreibe einen Vertrag, ich kriege einen Schlüssel, ja, sehr müßig aus Kundensicht. Und da helfen wir unseren Kunden wiederum, das Ganze zu digitalisieren, zu optimieren, zu automatisieren. Und welcher Use Case ist uns dann am Ende, ich will nicht sagen egal, weil das klingt so gleichgültig. Ich finde eigentlich alle total spannend. Bin immer wieder überrascht, wenn Kunden mir davon erzählen, was sie da vorhaben. Und ich mir denke, ich habe noch gar nicht dran gedacht, aber klar, warum nicht? Und so entstehen dann auch Sachen wie jetzt schon seit einer Weile ein Kunde und Partner von uns, Lockbest heißen die, digitale Hofläden. Also eigentlich ein total relevantes Problem. Irgendwie im ländlichen Bereich, die Nahversorgung ist schwierig. Die Höfe wollen irgendwie das Thema lokale Nahversorgung adressieren. Du kannst ja aber nicht 24/7 jemanden hinstellen. Und gleichzeitig willst du dieses Kasse des Vertrauens, je nachdem, wie deine Region so tickt, wie viel Fluktuation da ist, willst du das vielleicht auch nicht unbedingt. Das heißt, es braucht eine digitale Lösung. Und die soll einfach sein aus Implementierungssicht, aus Nutzungssicht. Und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben.
Das stelle ich mir super schwierig vor. Also selbst wenn ich dann durch Zugang zu so einem Laden habe, kann ich mir da nicht einfach alles nehmen und dann nur sagen, okay, ich habe mir ein Ei gekauft?
Kannst du machen, ja. Natürlich ist mit der Zutrittskontrolle allein, also wenn du jetzt, egal welchen Use Case hast, und du baust dir dann eine smarte Zutrittskontrolle ein, dann hast du nicht irgendwie alle deine Probleme gelöst. Aber es ist der im wahrsten Sinne des Wortes Türöffner für dein Geschäftsmodell überhaupt erst. Wenn du im weitesten Sinne bewegen wir uns in der Sharing Economy, nenne ich es gerne. Also wenn Ressourcen, Dinge, meistens Flächen und Räume geteilt werden, dann muss ich eine Möglichkeit haben, die zugänglich zu machen. Sonst funktioniert mein Use Case, sonst funktioniert mein Projekt nicht. Das heißt, es ist der allererste Schritt, überhaupt erstmal die Leute zu enablen, meine Dienstleistung nutzen zu können. Klar, da muss ich mir Gedanken machen, hinten raus, wie der weitere Prozess aussieht. Nur Tür auf und dann, ja, mach dein Ding, ist vielleicht nicht der richtige Ansatz. Aber es braucht eben diese Grundvoraussetzung am Anfang.
Wie kamt ihr dazu? Also wo hat diese Idee ihren Anfang genommen? Kannst du dich danach erinnern?
Ganz woanders.
Wie das manchmal so ist,
ja. Vom Hundertste ins Tausendste. Nein, Spaß beiseite. Also wir sind eine Ausgründung aus der Uni Hamburg. Entstanden ist das Ganze am Institut für Logistik und Transport. Mhm. Oder merkt man schon, das ist irgendwie nicht so ganz dicht dran an dem, was ich gerade erzählt habe, aber irgendwie auch doch. Unsere Idee war damals, oder unser Ansatz, wir wollten eigentlich, und haben das aus meiner Sicht auch sehr elegant gemacht, das Letzte-Meile-Problem in der Logistik lösen. Letzte Meile, also wenn ich mir was privat bestelle, letzte Meile ist halt das, was der Paketbote auf der Straße macht, also vom Verteilzentrum zu mir fahren. Das ist der teuerste Teil in der Logistikkette, der ist super schwer planbar und der ist auch konzeptionell irgendwie, haben wir gesagt, kaputt. Weil es kann nicht sein, dass ich morgens zur Arbeit fahre oder damals zur Uni und zur gleichen Zeit setzt er sich in sein Auto und bringt mir mein Paket. So.
Ja, Frechheit.
Ja, welche Überraschung, ich bin nicht zu Hause.
Ja.
Also war unser Ansatz, das Ganze zu digitalisieren und soweit es geht zu automatisieren. Dann sind wir natürlich wieder, wie es so oft im Bereich der Innovation ist, bei einem Henne-Ei-Problem. Wenn ich jetzt zu einem Branchenprimus wie der Hell oder wem auch immer gehe und sage, ich habe da mega Idee, ihr müsst nur A, B und C in euren Prozessen anpassen. Mhm. Dann sagen die, ja, cool, komm mal wieder, wenn du Marktdurchdringung hast. Aber wie will ich eine Marktdurchdringung erreichen, wenn ich den großen Player oder die großen Player nicht dabei habe. Also ein Ei-Problem. Also haben wir das genommen, was schon da war, nämlich die Sendungsverfolgungsschnittstellen und die Etiketten, die auf den Paketen ohnehin schon drauf sind. Dass niemand einen Prozess anfassen muss, sondern wir verdrahten das halt auf magische Art und Weise. Und konnten so im wahrsten Sinne des Wortes Pakete zu Schlüsseln machen. Ganz wichtig, nicht für private Wohngebäude oder Wohnräume, das haben wir von Anfang an ausgeschlossen. Das hat Amazon selbst in den USA nicht so richtig hinbekommen. Aber wenn ich erstmal im Mehrfamilienhaus bin, habe ich schon viel gewonnen. Und das war so die Idee, wie es losging, weshalb auch eben diese optische Erkennung, Bar- und QR-Codes im Fokus stand. Ist eine super elegante Lösung, ist auch patentiert und alles, also super Ding. Aber der Schmerz liegt eigentlich ganz woanders, haben wir festgestellt. Nämlich eben in diesen ganzen neuen Use Cases, die aufkommen, die ein ähnliches Problem haben, eben dieses Henne-Ei-Thema, die nicht so richtig vorankommen, wenn diese Zutrittsfrage nicht gelöst ist und die aber auch, beziehungsweise wo die EntwicklerInnen oder die Owner dieses Prozesses auch gar keinen Bock haben, sich mit aufwendiger Zutrittskontrolle zu beschäftigen. Und das ging dann los bei solchen vermeintlich einfachen Sachen wie Parkraumlösungen über Coworking Spaces und. Und so sind wir dann von eben diesem originär Logistik-Fokus Stück für Stück in die mehr oder weniger angrenzenden Marktbereiche so rein geraten, rein diffundiert, mal gezielter, mal weniger gezielt. Und es ging halt los um und bei die Wohnimmobilie. Nachdem Logistiker kam, dann kam Servicetechniker, Hausmeisterdienste und. Und dann alles, was noch so um ein Gebäude passiert. Dann sind wir von Wohngebäuden hin zu Büroimmobilien. Und dann war zack der erste Coworking Space da, wenn man so möchte. Und so nahm das Ganze dann Fahrt auf, sodass wir mit dem Logistikthema jetzt heutzutage wenig bis nichts am Hut haben. Nichts ist übertrieben, aber sehr wenig aktuell. Aber das sind unsere Wurzeln, da kommen wir her. Und so ist eben dieses Produkt entstanden. Und das sieht man auch sehr viel in unserer Historie, noch wenn man ein paar Jahre zurückschaut.
Um das Bild sozusagen vollständig zu machen, weil du sagst, ihr seid ein Hardware-Unternehmen, ja?
Genau.
Was ist die Hardware, die ihr macht?
Die Hardware ist tatsächlich ich würde sagen, der Hauptpfeiler, auf dem das Ganze baut. Wir haben die Hardware komplett selbst entwickelt, also diese Öffnungslogik für Gebäude zumindest, also für Menschen, die durch Türen wollen.
Kann ich sagen, das ist das Schloss, also das Schloss?
Na, im weitesten Sinne, also es ist eine Zutrittskontrolle, man muss ein Stück weit differenzieren, ohne jetzt zu Schließtechnik nerdig werden zu wollen, ein Stück weit differenzieren zwischen der Zutrittskontrolle, die erstmal nur sagt, passt oder passt nicht, und dann dem eigentlichen Schloss, also das, was mechanisch, elektromechanisch die Tür aufmacht. Letzteres ist ein Riesenfeld, weil dann ist überall also die Frage, was für eine Tür habe ich, ist es so eine klassische Bürotür, ist es irgendwie eine Schiebetür, ist es vielleicht gar keine Tür, sondern ein Rolltor, ist es ein Fach von irgendeiner Anlage, wo ich dann meine Ware rausnehme, beispielsweise. Das ist das eine, das machen wir nicht, Da kennen wir dann Komplementärprodukte, da arbeiten wir mit Herstellern zusammen, die wir empfehlen können. Aber das, da gibt es so viel am Markt, warum das Rad neu erfinden? Aber dieses Thema Zutrittskontrolle, das ist dann auch ein Werkzeug, um eben die vielleicht analogen oder nicht vollkommen digitalen Schlösser und Schließlösungen ja in die Zukunft zu bringen oder zumindest in die Gegenwart, also zu digitalisieren, zu elektrifizieren, um sie eben smart zu machen.
Okay, cool. Und dann habt ihr ja sehr früh auch Chancen genutzt, Fördermittel einzusetzen, um diese Gründung, du hast ja gesagt, aus der Uni Hamburg heraus, kannst du auf diesen Prozess ein bisschen eingehen? Wird sich das ergeben? Was habt ihr da für Erfahrungen gesammelt?
Es war ein Stück weit eine Art Grundvoraussetzung, diesen Weg zu gehen, will ich fast sagen. Denn es ist eine Ausgründung aus der Uni vom Institut für Logistik und Transport an der Uni entstanden. Und damit war es, also mein Co-Founder war damals Postdoc an der Uni. Und damit war der erste Schritt vorgegeben, dass wir zur Uni gegangen sind, zur Gründungsberatung, beziehungsweise überhaupt erstmal geguckt haben, was haben wir da für Möglichkeiten? Also wir haben da irgendwie eine Idee, die finden wir cool. Ich habe damals mal eine Bachelorarbeit drüber geschrieben und dann festgestellt, okay, das funktioniert technisch, also erster Prototyp, natürlich Vergleich mit heute sehr rudimentär, aber zumindest das ist mal gezeigt mit einem POC, wie man es halt so macht, funktioniert technisch. Das Ganze mal grob gerechnet, natürlich mit einem wissenschaftlichen Anspruch, der, ich will nicht sagen, realitätsfern ist, das auf keinen Fall, aber der natürlich dann auch erstmal den Praxistest bestehen muss. Aber haben halt gesehen, okay, technisch und rein rechnerisch passt das. Es wäre doch cool, das weiter zu verfolgen. Und da war das Thema, also Gründung schwang dann immer schon mit. Aber die primäre Frage war halt, naja, wenn wir jetzt ein bisschen weitermachen wollen und wir sind im Bereich Hardware bauen, das ist ja nichts, was wir irgendwie so nebenher aus einer Tasche machen können. Mal wie mit fliehenden Drähten was zusammenlöten und ein bisschen Software zusammenhacken, das kann man auch dann irgendwie am Wochenende mal machen. Aber spätestens, wenn man dann an erste Kunden ran will und nicht nur mit einer Software, sondern auch Hardware, dann ist das halt eine Budgetfrage. Ja. Und so sind wir dann zur Gründungsberatung der Uni Hamburg gegangen und sind dann relativ schnell auf das Exist-Gründerstipendium aufmerksam geworden. Das schien uns damals auch rückblickend immer noch sehr passend, um eben diesen ersten Step wagen zu können, um das ausprobieren zu können, um einen Topf mit Sachmitteln zu haben, um eben erste Prototypen, erste Modelle, erste Experimente starten zu können, ohne halt das nebenher aus eigener Tasche zahlen zu müssen, weil das im Bereich Hardwareentwicklung einfach so ohne weiteres nicht möglich ist.
Das ist tatsächlich in der deutschen Förderlandschaft ein echt großes Problem, diesen Transfer zu schaffen von ich habe in der Uni was echt Cooles entwickelt, hin zu ich komme zum Unternehmen. Da gibt es ganz, ganz wenig Förderprogramme, die das fördern. Und das Exist-Gründerstipendium ist eins davon. Herr, kannst du vielleicht dazu ein bisschen mehr sagen? Was ist das Exist-Gründerstipendium und was hat euch das gebracht? Also gerade im Sinne von was an Geld oder musstet ihr da sogar schon Geld mitbringen? Kannst du dazu einfach ein bisschen was erzählen, wie das für euch im Erlebnis war?
Kann ich gerne machen. Nagel mich bitte auf die harten Fakten nicht zu sehr fest. Das ist schon ein Weilchen her. Das ist schon bald 10 Jahre her, dass wir uns damit das erste Mal beschäftigt haben. Ja. Von daher ist wahrscheinlich heute auch einiges anders als damals. Aber das Exist-Gründerstipendium ist erstmal eine Möglichkeit, eben diesen Sprung, diesen Transfer zu schaffen, aus der Wissenschaft, aus der Forschung heraus in Richtung Gründung zu gehen. Das ist jetzt explizit keine klassische Unternehmensförderung. Also es wird tatsächlich an Personen gebunden, an Personen, die das Ganze dann im Gründerteam verantworten. Das heißt, mein Co-Founder und ich haben jeweils ein Stipendium bekommen. Dazu gab es einen Topf an Sachmitteln, aus denen wir halt projektbezogen dann gewisse Dinge kaufen konnten. Solche Sachen wie einen 3D-Drucker, um erste Modelle für ein Gehäuse anfertigen zu können. Aber auch Dienstleister für klassische Dinge wie Beratung, was natürlich im Kontext Gründung nicht unwichtig ist, aber auch solche Sachen wie tatsächlich Unterstützung beim Design. Jetzt gar nicht mal so sehr irgendwie Internetauftritt, sondern Gehäusedesign, Elektronikdesign, all das. Dafür eben der Sachmitteltopf. Umfang kann ich dir tatsächlich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau sagen. Ich meine, dass es je nach Teamkonstellation da irgendwie so eine Obergrenze gibt, die irgendwo im niedrigen sechsstelligen Bereich, meine ich, liegt.
Ich meine, das ist
auch ein Weilchen her, wie genau das heute ist, weiß ich nicht.
Das ist bis zu 3.000 Euro pro Monat pro Gründerin. Also für promovierte Gründer sind es, glaube ich, ich habe es gerade nebenbei nochmal aufgemacht. Okay, also es sind 3.000
Euro. Ja, bevor ich hier Quatsch erzähle.
für den Gründer. Wenn jemand einen Hochschulabschluss hat, 2.500, wenn es technische Mitarbeiter sind, 2.000 und für Studierende sind es 1.000 Euro. Und dann gibt es auch verschiedene Zuschläge für Kinder und so weiter. Mhm. Bei Einzelgründung, also wenn ich nur einen einzelnen Gründer habe, sind es 10.000 Euro Sachausgaben. Und wenn ich mehrere Leute im Team habe, wie bei euch, sind es 30.000. Und dann habe ich auch noch ein Budget von 5.000 Euro für Coaching. Und es gibt noch verschiedene Boni für diverse Gründerteams, für verschiedene andere Themen auch noch.
Okay. Ja, das kommt hin. Also das wird auch bei uns, denke ich mal, so in der Range gelegen haben. Ich würde jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen wollen, aber so in der Größenordnung.
Also ungefähr 12 Monate ging das dann wahrscheinlich, oder?
Genau, 12 Monate. Ich kann dir auch nicht mehr genau sagen, ob es jetzt einen harten Cut gab oder ob man das verlängern konnte. Das weiß ich nicht mehr. Was aber spannend ist, was ein Stück weit auch, ich will es gar nicht schlecht reden, das ist ein super Programm, aber es ist halt immer an die Hochschule gebunden. Da waren wir natürlich in einer privilegierten Position. Ich damals als noch Student, mein Co-Founder Julian als wissenschaftlicher Mitarbeiter, als Postdoc, das hat es überhaupt erst möglich gemacht. Ansonsten ist es also komplett ohne Hochschulbezug, meine ich, faktisch unmöglich oder zumindest extrem schwer. Also man kann natürlich dann, wenn man Mentor, Mentorin findet, das darüber sicherlich verargumentieren, aber es ist um Längen schwieriger.
Ja. Man darf maximal 5 Jahre aus der Hochschule draußen sein.
Oder so, okay. Mhm.
Also so sind, glaube ich, aktuell die Regeln. Es gibt Exist auch speziell für Gründerinnen, also Exist Women nennt sich das dann. Also es ist ausdifferenziert worden, das Programm. Nach wie vor für diesen ersten Schritt, ne, also aus der Uni heraus was zu gründen, was an den Start bringen, glaube ich, nach wie vor das Beste, was man nutzen kann in Deutschland. Und dadurch, dass man sagt, ja, 5 Jahre auch nach der Uni, das ist schon ein Horizont, ne, da sammle ich Arbeitserfahrung, komme vielleicht schon in eine erste Führungsposition, kann eine Idee da auch im wirtschaftlichen Kontext konkretisieren und dann mich an so eine Gründung quasi nochmal zurückbegeben an die Uni in so ein Konstrukt hinein. Ja.
Ja.
Wie ging es denn dann weiter bei euch? Weil das war ja sozusagen nur, wie du sagst, vor 10 Jahren habt ihr schon ganz schön eine Reise hingelegt.
Mhm. Ja, also das ist natürlich vor 10 Jahren, ich habe tatsächlich jetzt in der Vorbereitung auch nochmal so ein bisschen zurückgeschaut, wann es wirklich, diese Frage, wann ging es los, ist natürlich bei so einer Ausgründung aus der Uni immer schwer zu beantworten. Vor um und bei 10 Jahren waren so die allerersten Ideen da. Das war noch vor der Bachelorarbeit, das war noch lange vor Exist. Exist war eher so 2016, 2017, so um den Dreh. Aber dann war halt auch die Frage, wie geht's dann weiter? Sind wir schon so ein klassischer VC-Case? Sind wir noch irgendwie am Soft-Pivoten oder? Weil wir hatten jetzt ja quasi die Marktfähigkeit, würde ich sagen, gezeigt, dass das ein Markt da ist, dass ein Produkt da ist, das funktioniert. Hatten auch gefühlt LOI noch und nöcher. Wir hatten einfach auch den sehr, sehr großen Vorteil, dass der Chef von meinem Co-Founder, also der Prof, der Inhaber des Lehrstuhls, einfach in der Logistikszene unfassbar gut vernetzt war. Und damals war unser Fokus noch die Logistik. Das heißt, wir konnten sehr schnell an die wirklich entscheidenden Personen bei den großen Logistikern ran. Das hat natürlich dem Ganzen dann ein bisschen auch Aussagekraft gegeben. Und dann war aber die Frage, okay, wie machen wir jetzt weiter von, wir haben ein Ding, was wir irgendwie potenziell vermarkten und auf den Markt bringen können, hinzu, naja, wir bringen es wirklich auf den Markt. Und da sind solche Dinge wie Produktion irgendwie dann vergleichsweise die einfachsten Dinge, aber dann musst du halt irgendwie Gedanken machen um Vertriebswege, um Produktweiterentwicklung, um Produktdiversifizierung, um Vertriebspartner und. Und das ist natürlich auch ein gewisses Wagnis, wo noch viel Unsicherheit drin ist. Und da hatten wir einfach ein Schweineglück, würde ich fast sagen. Wir waren damals beim Beta-Pitch. Das ist so ein Pitching-Event von den Beta-Häusern, waren hier beim lokalen Event in Hamburg, hier um die Ecke in der Schanze und haben da gepitcht, im Finale glaube ich sogar, und haben dann hinterher beim Klönschnack, sag ich mal, Annette Wohl vom InnoRampam-Team von der IFB, von der Innovations- und Förderbank Hamburg, getroffen und die meinte, ja, lass mal schnacken. Ich glaube, wir haben da was passendes, weil wir gerade in dieser Phase waren, okay, wie kriegen wir da jetzt so klischeehaft PS auf die Straße? Wie können wir da jetzt das Produkt weiter vorantreiben, um dann, das war das Ziel, ich sag mal, VC-ready zu werden. Also dann wirklich mit einer ausformulierten Idee, mit einem ja, mit einem Proof of Concept oder mit einem mehr als einem Proof of Concept dann an VCs heranzutreten. Eben mit dieser großen Hürde, dass es mit Hardware zu tun haben, was eben nicht mal eben so nebenbei machbar ist, sondern was eben einfach gewisses Kapital braucht. Und so sind wir dann beim InnoRamp-Up-Programm gelandet, was dann mehr oder weniger nahtlosen Übergang geschaffen hat von Exist eben zu InnoRamp-Up. Und das ist, glaube ich, auch was hier den Standort Hamburg ausmacht, wo viele, also klar, ne, Süddeutschland passieren auch viele Gründungen, Berlin wahrscheinlich immer noch oder schon wieder die Hochburg, aber sie alle schauen ein Stück weit neidisch nach Hamburg, wenn es so um dieses um die sehr, sehr frühe Phase geht, dieses erstmal ausprobieren, wenn man vielleicht noch nicht weiß oder gezeigt hat, dass man VC-ready ist oder VC-ready werden will, dann ist das InnoRamp-Up schon ein echt cooles Programm hier in Hamburg.
Was ist das Coole daran?
Naja, das ist ähnlich, also es harmoniert sehr gut mit dem Exist-Gründerstipendium. Es ist vergleichsweise niedrigschwellig und es setzt kein zu enges Korsett. Also du hast halt weiter diese Chance, natürlich, ne, du musst klar definieren, was willst du machen, und du kannst jetzt nicht irgendwie das Geld aus dem Fenster rauswerfen, du musst dich natürlich, was auch richtig und vernünftig ist, für jeden Cent rechtfertigen im Zweifelsfall oder gar erst beantragen, aber du hast erstmal ein gewisses Grundvertrauen, ohne jetzt, weil die Alternative in so einer Phase ist dann zu irgendeinem Accelerator zu gehen und für vielleicht die Hälfte oder ein Drittel oder noch weniger des Geldes signifikant Shares abzugeben, so dass du dann aber wiederum für VCs uninteressant wirst.
Ja,
weil wenn die sehen, okay, da ist für irgendwie, keine Ahnung, ein Apple und ein Ei im Vergleich zu dem Invest des VCs jemand mit 5, 10, 15, 20% auf dem Cap-Table, dann wird sich unmöglich, schwierig, ne? Klar, aber es macht den Prozess deutlich schwieriger, und eben diese Möglichkeiten haben sich dann eben für uns ergeben mit dem InnoRamper-Programm, und das war einfach eine super gute Kombination eben mit Exist, um dann den nächsten Schritt zu wagen.
Und es bedeutet 150.000, so 150.000 Euro, glaube ich, sind es bis zu, ne, beim InnoRamper-Up.
Genau, das ist immer ein bis zu, da gibt es auch eine Obergrenze, und da legst halt einen Plan vor und zeigst dann halt, was, wofür du wie viel Geld brauchst, und bekommst dann eben einen Zuschuss. Und da auch ganz wichtig noch ein Punkt, warum ist dieses Programm so cool? Es ist immer nur ein Zuschuss, also prozentual relativ hoch, ich weiß gar nicht mehr wie viel.
90%.
Ja, ich glaube sogar auch je nach Kostenart. Ich meine, gab es irgendwie noch eine Differenzierung, aber wie auch immer. Auf jeden Fall
kann auch sein.
Du musst eigene Umsätze machen oder zumindest irgendwie eigenes Geld reinbringen können, sei es durch ein privates Investment. Kann natürlich sagen, okay, wenn wir gegründet haben, dann ist irgendwie Stammkapital da, dann hast du schon mal Geld zumindest reingetan. Aber du bist gezwungen, zumindest ein Stück weit schon auf eigenen Beinen zu stehen. Und das ohne jetzt direkt zu sagen, so, du bist auf dich alleine gestellt, deal with it. Und das ist halt eine charmante Mischung aus Fördern und Fordern, wenn man so möchte.
Ja, sehr cool. Und dann nach InnoRamp-Up, also kommen wir schon in die Nähe von Corona? Ich weiß es nicht. Also
Also nach InnoRamp-Up, beziehungsweise dann im Kontext von InnoRamp-Up, in der Phase, haben wir dann halt, ich will auch nicht sagen gepivotet, da waren wir immer noch mit einem Logistikfokus, aber hat sich mehr und mehr gezeigt, okay, es gibt links und rechts irgendwie auch noch andere coole Use Cases. Und dann waren wir an dem Punkt, haben gesagt, okay, jetzt haben wir noch mehr gezeigt und haben es auch an den Markt gebracht, haben erste Markterfahrung mit einem Produkt, das noch viel mehr Wachstumspotenzial mit sich bringt, über diesen Logistik-Use Case hinaus. Das ist doch jetzt ein VC-Case. Wir wollen wachsen. Wir wollen jetzt wirklich so irgendwie auf kleiner Flamme unser Ding machen, sondern wir wollen jetzt Gas geben, und dann kommt man um Venture Capital kaum herum. Und so sind wir dann beim Hightech-Gründer vorgelandet, der als Lead-Investor unsere Runde damals angeführt hat, Mitte 2019 war das, also noch knapp vor Corona. Und als zweiter Investor ist dann auch die IFB wieder mit eingestiegen, aber dann mit dem Innovationsstarterfonds, also nicht Fördermittel, sondern ganz klassisch als VC-Investment-Case, und noch ein privater PropTech-Investor. Und so hatten wir da ja so eine schöne Kombination aus Smart Money und klassischem VC. Mhm. Immer noch mit einem Hamburg-Bezug. Ja. Und das war eine sehr gute Entscheidung.
Und was habt ihr da geschossen so in Summe? So 300.000 oder was kriegt man da in solchen Runden?
Ist, glaube ich, bis heute nicht disclosed, von daher würde ich mich jetzt ich glaube, was damals in den Pressemitteilungen drin stand, war ein hoher sechsstelliger Betrag.
Okay. Mhm. Ja. Könnte dann einiges
nehmen. Aber das ist auf alle Fälle ein Gütesiegel. Also gerade diese Kombination aus Access Gründerstipendium und HTGF, das ist schon, das
aber ist schon nicht ohne die Zubekommen. Über Hamburg so, ne? Weißt du, so
ja, aber trotzdem noch mit IFB bei. Ja.
Mit bei, ja, genau.
Das ist eine echt coole Kombination, ey. Ja.
Das ist auch, also tatsächlich, gerade wenn man Technologie, Hardware, Startup ist, das ist jetzt keine Rocket Science, was wir machen, ne? Wenn man das mit anderen HTGF-Portfolios vergleicht, die irgendwie literally Teilchenbeschleuniger bauen, das, ne, ja. Das machen wir nicht. Ist nochmal ein anderer Schnack, aber trotzdem wie dieses Thema Technologie-Startups, da ist diese Kombination aus Exist und Hightech-Gründerfonds einfach. Das passt wirklich sehr, sehr gut zusammen, weil es eben ja, erstmal diesen ersten Schubs gibt in Richtung VC Readiness und dann kann dann eben der Fonds übernehmen. Das ist schon eine coole Situation.
Sehr, sehr stark. Dann habt ihr euch die Venture Capital Kohle reingeholt vom HTGF und von Hamburg. Hattet ihr auch noch einen privaten Investor dabei oder seid ihr ausschließlich mit öffentlichen ins Rennen gegangen?
In dieser Runde war noch ein privater PropTech-Investor dabei aus Frankfurt.
Ach, das war, ja, sorry.
Der,
ja.
Alles gut, der eben im Kontext Immobilien im weitesten Sinne des Wortes tätig ist. Ich meine, kann man auch googeln, das ist Anion. Ja. Das ist eben so ein privater VC-Fonds, privater PropTech-Fonds für alles Mögliche rund um die primär gewerbliche Immobilie.
Ja. Spannend.
Und wenn man da mal vorspulen, hat Corona euer Geschäft irgendwie berührt, beeinflusst, geboostet, ruiniert oder was war die Auswirkung der Zeit?
Ja und nein. Also was damals spannend war, da waren wir noch ein Stück weit, also der Logistik-Use-Case war noch ein Stück weit präsent. Und was sehr spannend war, einfach so als Anekdote, wir konnten damals tatsächlich in unseren Nutzungsstatistiken, die wir natürlich anonymisiert erhoben haben, also einfach nur reine Öffnungszahlen, nicht standortbezogen, konnten wir aber rückblickend die erste und die zweite Lockdown-Welle erkennen. Einfach, ne, weil irgendwie dieses von zu Hause arbeiten, Homeoffice, das war vorher nicht existent, aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Und dann halt dieser Peak, dann wieder abgeflacht, wieder dieser Peak, das war rückblickend sehr spannend zu sehen. Ansonsten in dem Corona-Moment hat es natürlich viele Use Cases aus der Sharing Economy erstmal gehemmt. Also, ne, wie ich anfangs sagte, wir enablen unsere Kunden, gemeinsam genutzte Flächen zugänglich zu machen. Das willst du halt nicht, wenn gerade eine Pandemie ist. Ja. So, das hat dann auch bei manchen unserer Kunden den Rollout des eigenen Produktes stark verzögert, teilweise auch komplett gestoppt. Da sind einfach Projekte, die cool gewesen wären, bei unseren Kunden einfach komplett eingestellt worden. Einfach weil sich Unternehmen neu fokussiert haben, weil ganze Unternehmensbereiche weggefallen sind. Und das haben wir dann schon auch gemerkt. Andererseits hat es natürlich genau diese Use Cases, die für uns so spannend sind, auch dann doch wieder zumindest auf lange Sicht beflügelt. Also ich glaube, dass wir dieses ganze Thema New Work und alles, was drumherum ist, wie wir das heute betrachten, ich meine, dass der Trend in diese Richtung geht, das war, glaube ich, auch vorher schon klar, aber das war wirklich so ein Katalysator dafür. Ich glaube, dass wir Büroimmobilien heute immer noch ganz anders denken würden, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte. Und ein weiterer Effekt war auch, dass viele Unternehmen beispielsweise vor der Pandemie investiert haben in zum Beispiel neue Bürogebäude, neuen Firmencampus, dann festgestellt haben, na Mensch, die Leute im Homeoffice, die arbeiten ja wirklich. Das heißt, das kann man machen. Es war ja immer dieses Vorurteile, zu Hause sitzen alle nur auf der Couch und machen nichts. Hat sich gezeigt, funktioniert ja doch ganz gut. Welche Überraschung. Und können wir ja dabei bleiben. Jetzt haben wir aber plötzlich einen Leerstand. Wie können wir den anders bewirtschaften? Gab es dann solche Ideen wie als Coworking Space zugänglich machen? Vielleicht nicht für alle möglichen Leute, aber vielleicht zwischen den Unternehmensstandorten oder mit angeschlossenen Unternehmen oder. Das betraf dann auch das Thema Parkraummanagement. Wie kann ich, wenn die Mitarbeiter jetzt super flexibel und unplanbar ins Büro kommen, wie kann ich die Mitarbeiterparkplätze besser managen? Sowas ist dadurch stark befeuert worden und dann auch Dinge wie der ganze private Wellness-Sportbereich. Also wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, was vorher ja, gab es vorher auch schon, aber nicht in der Fläche, dass ich dann Sport machen kann, wenn ich will, weil die Fitnessstudios beispielsweise gezwungen sind, diese ganzen Öffnungszeiten zu entzerren, um halt die diese Peaks abzufedern. Wenn ich mich einmal daran gewöhnt habe, dass das geht, dann will ich das beibehalten. Und dann müssen natürlich andere Studios auch nachziehen. Das wäre die Frage, wie mache ich das? Wenn ich das mit Personaleinsatz mache, dann muss ich meine Preise so krass erhöhen, dass sich das nicht rechnet. Sprich, ich brauche eine digitale Lösung, habe keinen Bock, da irgendwie irgendwelche SDKs zu implementieren und irgendwie da ein Projekt draus zu machen und irgendwem erstmal 10.000 Euro Implementierungskosten hinzuwerfen, sondern ich möchte eine schlanke, smarte, schnelle Lösung. Und das ist genau die Kerbe, die wir geschlagen haben. Also lange Rede, kurzer Sinn, um deine Frage zu beantworten. Kurzfristig hat uns natürlich die Pandemie auch ein Stück weit durchgerüttelt. Aber die primären Use Cases, die wir jetzt beackern und vorher beackert haben, hat es auf lange Sicht stark unterstützt.
Hm. Spannend. War es die Zeit, die dich bisher in deiner Unternehmensreise zu den meisten schlaflosen Nächten geführt hat? Oder war das nochmal eine andere Zeit?
Also schlaflose Nächte, also natürlich macht man sich hin und wieder Sorgen, gerade wenn so eine Pandemie gerade vor der Tür steht oder irgendwie volle Kanne durchrauscht. Damals tatsächlich vor allem aus so einer, was machen wir mit unserem Team, unseren MitarbeiterInnen, wie kommen die klar, wie geht's denn zu Hause? Klar, wir haben eine hohe Techie-Quote, sage ich mal, das heißt, das Thema Homeoffice war bei uns vorher auch schon mit mindestens 50% etabliert. Das heißt, es war keine große Umstellung, aber es war schon so eine Sorge, die mich und uns damals umgetrieben hat, wie geht es dann unseren Leuten? Wie kommen die klar? Welche Sorgen haben die vielleicht? Das hat dann schon manchmal für Gedankenkarussell geführt. Ansonsten natürlich, wann immer irgendeine wichtige Frist oder irgendein wichtiges Event stattfindet. Also wenn du weißt, okay, klar, morgen pitche ich beim HTGF. So, ruhigere Nächte, klar. Ne? Oder, keine Ahnung, für morgen ist angekündigt, dass wir eine Rückmeldung vom Exist-Gremium bekommen. So, dann, oder der Tag rückt näher, dann bist du natürlich auch, bist du unruhiger. Aber das war zum Glück alles auf einem handelbaren Niveau.
Sehr cool. Sag mal, Felix, wenn du quasi jetzt in die Gegenwart vorspulst, also die Zeit zwischen HTGF-Investment und heute, habt ihr noch Fördermittel genutzt? Welche? Was sind da die Erfahrungen? Und wo steht ihr heute als Unternehmen?
Tatsächlich, Fördermittel haben wir seitdem nicht mehr genutzt. Das heißt, kann ich gar nicht so viel zu sagen zu deiner Frage, wenn ich ehrlich bin. Aber wo wir stehen, also das, was ich eben schon meinte, so diese Use Cases, die jetzt befeuert werden oder anders. Es ist immer wieder richtig cool zu sehen, wenn Kunden uns vermitteln, dass wir überhaupt erst der Business Enabler waren, im wahrsten Sinne des Wortes, für ein Geschäftsmodell. Ja. Und das ist das, was uns antreibt. Und so die Vision ist ein Stück weit, das Integrieren einer Zutrittskontrolle in ein Geschäftsmodell, das sollte im besten Fall so einfach sein, wie ich klicke mir eine virtuelle Maschine bei AWS oder Google oder wo auch immer. Ich habe keinen Bock, mich mit irgendwie diesem ganzen Bare Metal und diesen ganzen SDKs rumzuschlagen. Ich möchte, dass es läuft. Und wenn Kunden uns das zurückspielen, dass sie genau das mit unserer Lösung geschafft haben, neue Use Cases, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten, die vielleicht auf den ersten Blick super nischig sind, aber ein echtes alltägliches Problem lösen, wenn wir das enablen können, das ist super cool. Das ist dann das Gegenteil von schlaflosen Nächten und das ist das, wo wir mehr und mehr hinwollen. Also genau diese Dinge enablen.
Sehr, sehr cool. Was hat euch dazu gebracht zu sagen, okay, Fördermittel war bei uns der Start und dann haben wir irgendwann gesagt, nee, wir machen das ohne Fördermittel weiter. Was war da der Grund? Ich finde, jetzt wird's richtig spannend. Bisher hatten wir immer nur Leute da, die bis in die heutige Zeit das genutzt haben. Und jetzt mal das Gegenteil. Da wird spannend, auch die Beweggründe damals so zu verstehen, finde ich.
Mhm. Schwer zu sagen, rückblickend. Also die Entscheidung, diesen im ersten Schritt den Fördermittelweg zu gehen, war einfach aus der logischen Konsequenz an der Uni, die Idee entstanden zur Gründungsberatung. Also dann zumindest diesen Weg Exist nicht zu probieren, wäre halt schon, also
doof gewesen,
ja. nicht so clever ja. gewesen. Das heißt, das war irgendwie, also das war die logische Konsequenz, das zu machen. Ja. Und auch dieser Anschluss mit InnoRampUp, auch das hat sich quasi ergeben, weil es der logische nächste Schritt war. Und dann ist halt die Frage, also so cool Fördermittel auch sind, ich würde gar nicht schlecht reden, also ich bin super, super dankbar, dass wir die Möglichkeiten hatten, aber sie sind natürlich bewusst und richtigerweise auch ein Stück weit einschränkend. Also wenn du schnell neue Dinge ausprobieren möchtest, die vielleicht nicht zu deinem originären Projekt passen, was du da skizziert hast, weil du feststellst, ja, keine Ahnung, der angrenzende Markt ist viel interessanter oder wir müssen das Produkt doch in eine andere Richtung entwickeln, du hast aber Fördermittel genehmigt bekommen für eine spezifische Sache, dann wird das schwierig. Und dann musst du dir halt die Frage stellen, in welche Richtung möchtest du? Möchtest du diese Freiheit und dieses Wachstum haben? Im besten Fall kannst du es dann später aus eigenen Mitteln, aber in so einer frühen Phase ist es halt schwierig. Und dann ist halt, ja, gibt es eigentlich, pauschal gibt es dann drei Möglichkeiten. Das eine sind Fördermittel, eben mit diesen Nachteilen, die ich gerade beschrieben habe. Dann kann man natürlich so die Kategorie Business Angel, also kleinere Investments, die vielleicht nicht, natürlich am Ende auch Exit-getrieben sind, aber nicht so stark Exit-getrieben sind. Oder du bist eben, schaust in Richtung Venture Capital, um dann eben diese Flexibilität zu bekommen. Natürlich auch ganz andere Welt, ne? Auch neue Herausforderungen, die Fördermittel nicht mit sich bringen, aber gibt halt mehr Möglichkeiten.
Ja. Wobei ich würde sagen, so krass schränken ein Fördermittel tatsächlich gar nicht ein. Also ich glaube, die Bürokratie und der zeitliche Aufwand, den hätte ich jetzt mehr eingeschätzt. Aber es gibt so zwei, drei Tricks, die man da anwenden kann, dass sie einen nicht so sehr einschränken. Weil wir arbeiten auch sehr, sehr viel mit Startups zusammen an verschiedenen Stellen. Und das kommt fast immer. Naja, hey, pass auf, ich habe hier meine Stage-Gate-Prozesse, ich muss pivoten, ich muss gucken, wo geht's hin. Was aber meistens der Fall ist, ist, dass die grobe Idee sehr ähnlich bleibt. Also klar, ich gehe mal ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter nach rechts. Wenn sich das im Rahmen bewegt, kann ich das theoretisch trotzdem im gleichen Förderprogramm weitermachen. Wenn das in eine ganz andere Richtung geht, kann ich mir immer noch eine Story überlegen, warum das trotzdem relevant ist für das bisherige Förderprojekt, was ich bekommen habe. Nehme dann mit dem Fördermittelgeber Kontakt auf, die werden mich jetzt hassen, und sage dann quasi, hey, pass auf, wir haben es hier verändert, wir müssen gucken, was wir machen. Entweder wir müssen das hier irgendwie vielleicht sogar abbrechen oder wie auch immer und Mittel zurückzahlen und so weiter. Das wirft absolut kein gutes Licht auf die Fördermittelgeber, weil sie das dann falsch ausgewählt haben. Was also dann passiert, ist, dass man häufig so eine Art Änderungsantrag stellt. Und wenn man das von der Story her gut erzählt, geht er in den meisten Fällen durch. Weil ihr ändert das ja nicht, weil ihr sagt, okay, das ist Quatsch, was wir jetzt hier machen und wir wollen die ärgern, sondern das ist ja, weil ihr sagt, okay, das ist sinnvoll, dass wir in diese Richtung gehen. Und es gibt dafür ja eine Erklärung. Und die Erklärung kann man Fördermittelgebern häufig auch mitgeben, wenn das jetzt nicht was komplett, komplett anderes ist, wenn du von Authentifizierungsmechanismen oder Schließfreigaben hingehen würdest zu, ich baue auf einmal ein Auto. Das wird kompliziert. Ja. Aber ich gehe von links nach rechts, bewege mich da ein bisschen, das kriegt man meistens hin. Oder es gibt noch die Möglichkeit, auf rückwirkende Fördermittel zu gehen. Da können wir gucken, okay, was habe ich denn in der letzten Zeit entwickelt? Und so, okay, dann hole ich mir dafür doch mal die Kohle wieder ab. Ohne, dass ich es vorausplane, dann habe ich die volle Flexibilität, das funktioniert auch.
Gut, dass du es ansprichst. Tatsächlich, das haben wir stellenweise auch gemacht. Jetzt nicht so klassisches, im klassischen Pivot-Sinn, aber beim InnoRampUp, ich weiß nicht, ob es InnoRampUp war oder Exist, aber da hieß es bei einem von beiden, ich glaube, Umwidmungsantrag oder sowas in der Richtung, wenn man halt festgestellt hat, Mittelumwidmung, genau, wenn man festgestellt hat, okay, ich habe für Kostenart oder Kostenposition Betrag X geplant, für was anderes viel weniger und stellt jetzt fest, naja, das ist eigentlich umgekehrt, ich brauche eigentlich da und da mehr Beratung oder in der Produktentwicklung oder aber auch, ich verargumentiere, warum ich in eine andere Richtung gleich gehen möchte, weil ich stimme dazu, auch die Fördermittelgeber, die haben natürlich kein Interesse daran, wegen, ich sag mal, streng nach Lehrbuch arbeiten und zu sagen, nein, das ist jetzt aber auf den Millimeter genau definiert, Projekte scheitern zu lassen. Weil Innovation geht ja nur, wenn man flexibel ist. Klar, natürlich.
Wenn man einfach macht, ist eine andere Geschichte.
Genau, einfach machen und dann sagen, ja, ach übrigens, wir haben jetzt und passt das. Kann klappen, muss aber nicht. Aber würde ich zustimmen, auch meine und unsere Erfahrung, wenn man miteinander spricht und das sinnvoll verargumentieren kann, warum Dinge oder warum man eine Entscheidung für wichtig erachtet und das nicht wirkt wie irgendwie so eine Schnapsidee, dann trifft man da auf offene Ohren, definitiv,
ja. Absolut. Aber das Gleiche habe ich ja eigentlich bei einem VC auch, oder? Also, wenn ich bei einem VC pivote, dann will der auch wissen, warum ich das mache. Oder?
Also, ja,
das ist gar nicht so unterschiedlich. Nur der VC will Kohle haben. Ja. Oder Anteile, ja, nicht Kohle.
Also, nein. Das stimmt. Es ist natürlich, im Alltag dann doch nochmal ein Stückchen anders. Also, so am Ende, jetzt ganz auf dem Papier, klar, hast du recht, ne? Also, am Ende wollen sie alle irgendwie gucken, dass man sinnvoll in eine logische Richtung läuft, aber die bürokratischen Hürden, sag ich mal, ne? Also die Geschwindigkeit, die du aufnehmen kannst im Ausprobieren, im Experimentieren, ist einfach mit Geld, über das du freier verfügen kannst, logischerweise einfach. Natürlich kannst du abhängig vom VC natürlich mit dem Geld auch nicht frei verfügen, weil natürlich musst du dich auch dann logischerweise vor deinen Mitgesellschaftern irgendwie rechtfertigen, was auch gut und richtig ist, und kriegst auch im Zweifelsfall mal ein paar ernste Fragen gestellt, warum du Dinge getan hast oder kannst sie vielleicht auch gar nicht tun, ohne nicht vorher irgendwie Vetos abzufragen. Aber die, ich sag mal, operative Geschwindigkeit, die du an den Tag legen kannst, ist nochmal eine ganz andere.
Ja. Felix, so letzte Frage vielleicht zum inhaltlichen Teil. Wo geht die Reise hin? Wie geht's weiter in den nächsten Jahren für euch, für Comedo?
Das ist das, was ich gerade schon so kurz angeteasert hatte. Also dieses weiter diese coolen Use Cases draußen zu unterstützen und neue Dinge möglich machen. Das sind tatsächlich, und das ist auch ein Stück weit eine schleichende Neufokussierung, sag ich mal, oder Umfokussierung, wir haben viele Kunden, die tatsächlich unser Produkt, so wie es ist, Hardware, Software von uns nutzen und damit coole Dinge machen, gar keine Frage. Fast noch irgendwie so die Kirsche auf der Sahnehaube sind die Kunden, die unser Produkt nehmen, in ihr eigenes Produkt einbauen, da insgesamt, ne, so dieses klassische, wenn 1+1 mehr als 2 ist, daraus machen und damit dann deren Kunden wiederum enablen. Also klingt jetzt abstrakt, konkretes Beispiel, ein Softwarepartner von uns, mit dem wir viel zusammenarbeiten, Park Efficient, die haben eine sehr, sehr coole Lösung für Parkraummanagement im Unternehmenskontext. Also dynamische Zuweisungen, Buchungen zwischen verschiedenen Standorten hin und her wechseln, Firmenwagen und so weiter. Volle Programm. Geht natürlich, also du kannst einen Raum nur dann bewirtschaften, wenn du ihn auch zugänglich machen kannst. Und das sind also die coolen Dinge, wenn man halt sieht, okay, da wird jetzt durch unsere Lösung ein Produkt noch besser, das vorher schon gut war, wird jetzt noch besser und kann noch präziser die alltäglichen Probleme lösen. Und das sind dann wirklich so banale Dinge wie eine Schranke aufmachen. Ne? Das ist jetzt kein so cooler und sexy Case wie eine Rakete rückwärts landen. Das ist mir klar, auch wenn ich manchmal ähnlich dafür brenne. Aber das ist das, was uns antreibt und das, was wir mehr und mehr machen und machen wollen. Wir entwickeln natürlich laufend unsere Produkte weiter, sowohl natürlich die Produkte an sich iterativ verbessern, als auch neue Produktsparten entwickeln. Also das Thema Parkraummanagement mit Kfz-Kennzeichenerkennung, das hatten wir logischerweise damals im Logistikkontext gar nicht. Aber auch das ist dann eben aus den Anforderungen unserer Kunden entstanden, dass wir festgestellt haben, okay, da könnte was sein. Bauen wir Prototypen, testen es mit experimentierfreudigen Kunden, stellen fest, das ist das, was die Kunden haben wollen, das löst Probleme. Ja. Und dann geht man eben in die Entwicklung. Und cool. Das ist das, was uns antreibt.
Ich würde sagen, dieses Sharing Economy ist sicher nicht mehr die, in meinem Wording, nicht mehr die aktuellste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, jetzt auch in der Fördermittelwelt. Ne? Also gibt es mittlerweile eher Circular Economy, geht noch. Ja? Das ist, ich würde nicht sagen, Sharing Economy geht gar nicht mehr, aber es ist weniger geworden. Aber als Anregung, ihr seid ja, so wie ich das wahrnehme, so Enabling Technology, ne? Also viele Use Cases werden, gäbe es gar nicht ohne euch, ja, die werden erst in neuen Ausprägungen möglich. Das ist schon etwas, was sich auch dann gerade auf europäischer Ebene in Forschungs- und Förderprojekten anbieten könnte, neue Use Cases zu explorieren für euch, neue Ökosysteme, Wertschöpfungsketten kennenzulernen, Systempartnerschaften, Ansätze für Integrationen. Also ich will dir da nicht sagen, was du machen musst, ja, aber es könnte ein Weg sein,
für Ideen,
sich mal anzuschauen. Ne? Horizon Europe, da zu schauen, inwieweit da passende Ansätze drin sein können, weil das bringt einerseits mit der Förderung ein geringeres Risiko, neue Dinge auszuprobieren. Und man kommt wirklich in einen sehr intensiven Kontakt mit möglichen zukünftigen Kundenpartnern. Also vielleicht eine interessante Ergänzung für die Zukunft. Ja.
Ich weiß, das ist jetzt, ich glaube, Januar, Februar müsste es neue große 5G-Pilot-Infrastruktur-Geschichten geben. Wo das vielleicht auch ein spannender Anwendungsfall sein könnte. Aber Horizon Europe ist natürlich schon, ich sag mal so, mit die Crème de la Crème der Förderprogramme.
Also 5G oder 6G?
5G. Also da geht es in die Anwendung, nicht um die Exploration. 6G gibt es gerade relativ viel auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene auch an der einen oder anderen Stelle. Aber das, was ich jetzt gerade meinte, das ist tatsächlich 5G-Infrastruktur schaffen und so weiter.
Okay, spannend. Sehr schön. Letzter Agenda-Punkt, Standardprogramm, aber immer wieder interessant, was an Antworten kommt. Ja, die Zeit fliegt.
Wow.
Wir haben noch fünf Fragen für
dich. Ich dachte, Felix, wir wären noch in der Intro.
Ja, die Zeit rast. Also ich hau mal die erste Frage raus. Was war für dich der prägendste Moment in deiner Karriere?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube tatsächlich damals der Entschluss, noch sehr, sehr früh, ich sag mal, all in zu gehen. Also zu sagen, das war auch wieder so eine, sag mal, bürokratische Besonderheit des Exist-Gründerstipendiums, dass es wäre nicht sinnvoll abbildbar gewesen, das voranzutreiben, dieses Gründungsvorhaben, oder erstmal rauszufinden, ist das wirklich gründungswürdig, sag ich mal, im Rahmen vom Exist-Gründerstipendium, und aber noch Student zu bleiben. Und ich war kurz vor Ende meines Masterstudiums, hatte irgendwie noch Masterarbeit, irgendwie so paar Credits im Wahlbereich noch offen oder sowas. Und dann war die Entscheidung, machen oder nicht machen. Da habe ich gesagt, okay, Google angeworfen, Exmatrikulation Uni Hamburg gegoogelt, Formular ausgefüllt und go for it. Also natürlich ein bisschen mehr Gedanken gemacht, logischerweise, und noch eine Nacht drüber geschlafen. Aber das war dann so der logische Schritt. Und dann diese Exmatrikulation zu haben, das war schon ein prägender Moment. Ansonsten, es klingt so abgedroschen, aber das, was ich eben meinte, wenn Kunde mir, ohne irgendwie das groß zu umschreiben, einfach eine Mail schreibt, boah, wie geil ist das denn? Ich hatte das mal auf einem Event auf der FIBO in Köln, das ist eine Fitnessmesse. Ich hatte vorher schon mit einem Kunden Kontakt, der mich da vor Ort seinem Co-Geschäftsführer vorstellen wollte. Und der kam da auf mich zu und meinte, du bist der Messias. So, und nicht wegen meiner Frisur, sondern weil sein Co-Geschäftsführer, mit dem ich Kontakt hatte, halt ihm gesagt hat, das Produkt von Felix, das löst alle unsere Probleme. Das ist das, was wir brauchen. So, und das sind so Momente, ne, das, ohne mir jetzt selbst auf die Schulter klopfen zu wollen, aber das ist halt Balsam für die Seele. Wenn du halt merkst, okay, das ist mit so einer Ehrlichkeit, das ist wirklich das, wofür ich jeden Morgen gerne aufstehe, worauf ich mich, weshalb ich mich so gut wie jeden Sonntag auf den Montag freue. Das also immer wieder prägende Momente, aber das ist so das, was im Gedächtnis geblieben ist.
Spannend, spannend. Gehen wir mal zur nächsten Frage weiter. Mhm. Wenn du eine Superkraft wählen könntest, welche wäre das und warum?
Oh, sehr schwer, sehr schwer, sehr schwer. Klar, fliegen wäre cool. In die Vergangenheit oder Zukunft reisen wäre cool, aber vielleicht auch ein bisschen riskant. Wenn ich eine Superkraft mir aussuchen könnte, dann würde ich gerne spontan quasi entscheiden, bestimmen können, mit welcher Person ich gerade reden möchte. Im Sinne von, wenn ich, keine Ahnung, ein Buch verschlinge und mich frage, Mensch, der Autor, die Autorin, da würde ich gerne nochmal drüber reden. So, oder ja, hast du das bedacht? Oder, keine Ahnung, ne, so die Richtung, oder
das ist cool.
Wie würde ein Gründer, eine Gründerin von einem anderen Unternehmen in einer ähnlichen Phase wie wir Dinge machen? Klar, man kann immer Leute anschreiben, ne? Man kann auf Events Leute treffen, aber so dieses, ich kann mir jemanden herzaubern, so ein Instant-Mentorin, sage ich mal.
Ja, aber es geht fast. Also du kannst, was ich auch mache, ist ChatGPT, Advanced Audio Mode. Und du brauchst natürlich irgendwie public available knowledge, dass irgendwie ein Training reingeflossen ist. Also irgendein Unternehmer, den keiner kennt, ist schwierig. Aber ein bekannter Autor, man sagt, schlüpf in die Rolle von whoever und führ einen Dialog mit mir. Und das ist so crazy, weil du ihr auch, also dem System sagst, diese Stimme und diese Sprache und dann greift es auf das ganze Wissen zu und spricht mit dir wirklich natürlich, also
crazy. Stimmt, mit dem neuen Update, was es gerade kam, ja. Dieses, wie heißt es,
Advanced Audio Mode.
Vorher, ich habe es vorher auch mal ausprobiert, es hat mich in den Wahnsinn getrieben, weil dieses Mistding mir ständig ins Wort gefallen ist.
Genau.
Also du bist halt gerade dabei, deine Gedanken zu formulieren und du musst darauf achten, ständig zu sagen, damit du dich unterbrochen wirst.
Genau. Also das ist Bombe. Ich sag dir, mein Use Case ist, ich gehe damit spazieren, führe ein Gespräch eine Stunde lang mit dem System. Ich gebe das Thema und prompte schon rein, so quasi wie ich es gern hätte. Und lass mir das Ganze dann danach zusammenfassen, komm wieder zurück an den Schreibtisch, schmeiß den Canvas-Mode an, arbeite das Ergebnis aus. Ey, es ist, also, ja. Hier in dem Podcast.
Stimmt, das geht schon in die Richtung, aber so ein Instant-Mentor-Persona, das wäre so eine alltägliche Superkraft, die ich gebrauchen könnte.
Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock drauf hättet, mal eine Podcast-Folge Christopher beim Spazierengehen zuzuhören. Ich glaube, das wäre echt spannend.
Oh Mann, ja. Frage 3. Was hast du vielleicht in letzter Zeit für ein Buch gelesen, wo du sagst, Mensch, das war beeindruckend, das würde ich auch anderen empfehlen?
Ich habe irgendwann mal auf eine ähnliche Frage geantwortet, je dicker ein Buch, desto besser. Aber nicht im Sinne von, wie dick es von Anfang an ist, sondern quasi das Delta zwischen gekauft und gelesen. Weil ich habe diese Eigenart, dass ich spannende Seiten Eselsohren reinmache. Neben Notizen oder Markierungen.
Ja.
Und wenn das Buch hinterher gefühlt doppelt so dick ist wie vorher, dann ist das erstmal ein gutes Zeichen. Und ohne jetzt einen konkreten Titel tatsächlich mich festlegen zu wollen, wenn ich ein Buch immer wieder und immer wieder und immer wieder aus dem Regal nehme, dann ist das ein gutes Buch. Also zumindest für mich. Heißt natürlich, können andere dann total bescheuert finden, das Buch, aber das ist für mich ein gutes Buch. Ich mag sehr gerne die Strategizer-Serie von, wie heißt der, Alexander Osterwalder et al. Also von Business Model Canvas hin zu High Performance Tools for Teams oder so ähnlich, oder Tools for High Performing Teams, irgendwie sowas. Das letzte aus der Serie. Das ist wirklich gerade so für Teamzusammenhalt im New Work-Kontext und
das kenne ich nicht, cool. Aber das High-Performance Teams, Tobi, das sollten wir uns anschauen. Also das finde ich spannend.
Ja. Super spannend.
Frage 4.
Ich schicke es dir nachher mal gerne konkret. ich habe es unten liegen.
Pack mal in die Shownotes.
Genau.
Ja.
Super spannend. Nächste Frage. Was ist dein Tipp für jemanden, der in deinem Bereich so werden will wie du? Also der sagt, ey, pass auf, der Felix, der hat krass viel erreicht, der hatte da Mut am Anfang, hat richtig Gas gegeben und hat jetzt eine coole Company da am Start. Was würdest du so jemandem mit als Tipp auf den Weg geben, wenn er gerade am Anfang ist?
Ist natürlich immer einfacher gesagt als getan, aber im Zweifelsfall einfach mal machen. Ist, ne, wie gesagt, aus einer privilegierten Situation heraus, das bin ich mir bewusst, studiert, Bachelor fertig, im Master und dann die Wahl, gründen oder nicht mit Exist, also Netz und doppeltem Boden. Das ist natürlich dann eine einfachere Entscheidung, als wenn man dieses Netz und diesen doppelten Boden nicht hat. Aber den Mut haben und einfach mal machen, sich ausprobieren und ganz wichtig, Feedback holen. Sowohl vom Markt, also nicht im stillen Kämmerlein irgendwie vor sich hin entwickeln und dann feststellen, technologisch geil, aber braucht keiner oder zu nischig. Und vor allem auch in diesem ganzen Fördermittel und sonstigen Prozess professionelle Hilfe holen. Also diese Dinge sind manchmal sehr undurchsichtig. Also dieser ganze Exist-Antragsprozess war für uns schwer zu durchblicken. Wir hatten aber diesen Drive oder diesen Anspruch an uns selbst, das kriegen wir schon hin. Klar, wir hatten die Gründungsberatung von der Uni Hamburg. Wir haben von der Hamburg Innovation, insbesondere Nils Neumann, die ja jetzt auch gerade 20-jähriges Jubiläum gefeiert haben, tolle Unterstützung. Aber wir hatten halt immer noch diesen Anspruch, das selbst alles zu wissen und sich Hilfe holen, mit Leuten sprechen, Wissen aufsaugen, das wären meine heißen Tipps.
Sehr gut.
Ob man das wird wie ich, weiß ich nicht. Ob das gut ist oder nicht, muss man wieder für sich selbst entscheiden.
Man kann
vielleicht.
Ohne zu machen wird es nichts, das ist klar. Ah, sehr gut. Letzte Frage, wie entspannst du dich nach einem langen Arbeitstag?
Was hilft dir? Zwei zentrale Dinge, das wie wahrscheinlich bei fast allen, das Thema Familie. Also Zeit miteinander verbringen, Gespräche, Tag reflektieren, das Positive, das Negative, sich auskotzen, gegenseitig unterstützen einfach. Das Familiäre ist mir sehr wichtig und der ganze Kontext Sport. Also es Ich kann, glaube ich, jedes Jahr die Tage an einer Hand abzählen, wo ich nicht mit dem Fahrrad ins Büro fahre. Will ich jetzt gar nicht wie groß mit Flexen oder sowas, aber das ist so mein Ausgleich. Also
Wie weit ist der Weg?
Es sind keine 10 Kilometer, also wie 8 oder so. Also es ist unter einer halben Stunde. Also alles easy. Kollege wohnt in Harburg, das ist nochmal ein anderer Schnack. Aber das, ne, also man kommt frisch ins Büro, außer es jetzt irgendwie Blizzard, dann ist das nicht ganz so angenehm, aber sonst kommt man frisch ins Büro und ist halt super entspannt zum Abschalten. Also wenn ich nachher aufs Fahrrad setze, dann ne, auch dieses, ich rede da nicht mit ChatGPT, weil ich konzentriere mich irgendwie darauf, wo ich hinfahre. Aber natürlich ne, reflektiert man seinen Tag im Kopf, kommt ein bisschen runter und je nachdem, wie man gerade so drauf ist, wie der Tag da ist, fährt man ganz gemütlich oder sucht sich irgendwo fernab einen Weg im Wald, jetzt in der Dunkelheit vielleicht nicht mehr und powert sich dann aus, wenn man ein bisschen Bewegung braucht. Das hilft mir, den Ausgleich zu finden.
Cool. Super. Vielen, vielen Dank, Felix. Das war also ein super inspirierender Einblick, glaube ich, wie man so einen Weg gehen kann, wie man sich von Schritt für Schritt, also von Schritt zu Schritt die passenden Finanzierungslösungen auch dann über Fördermittel nicht nur, aber auch holen kann und wie ihr das aufeinander aufgebaut habt. Loslegen und machen, den Aufruf, den kann man da einfach nur unterstreichen. Vielen Dank, dass du heute mitgemacht hast und dir die Zeit genommen hast und diesen Einblick
gegeben hast. Sehr, sehr gerne. Ich danke euch.
Tolles Gespräch.
Fürs Gespräch, sehr hat gern. Sehr viel Spaß gemacht. Ich schicke euch gleich den Titel vom Buch, kann ich sehr empfehlen, im Teamkontext, sehr, sehr hilfreich. Und ansonsten ja, wünsche ich euch
viel Spaß bei Sport und Familie dann. Zum
vielen Dank, vielen Dank.
Mal gucken, danke, was Tobi, danke, Felix.
Gleich vom Fahrradfahren hält. Mal sehen.
Vielen, vielen Dank.
Mach's gut. Ganz liebe Grüße.
Jetzt geht's gleich noch weiter mit dem Förderprogramm der Woche. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Vorher aber noch die Info. In 2 Wochen in der nächsten Podcast-Folge ist jemand von der IFB Hamburg da, also die, von dem Förderprogramm, wo Felix beim 2. Mal wirklich Kohle bekommen hat, was er sehr gelobt hat. Seid mal gespannt, die IFB Hamburg hat auch noch mehr im Petto als das. Wer Lust hat, wieder einschalten. In dem Sinne, bis bald.
Macht's gut.
Als Förderprogramm der Folge bietet sich heute natürlich das Exist-Gründerstipendium an, das Felix auch genutzt hat. Das Exist-Gründerstipendium ist ein tolles Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Und es richtet sich an Studierende, an Absolventen und an Mitarbeitern von Unis, die innovative Ideen haben. Mit bis zu 150.000 Euro Unterstützung für ein Jahr bekommt ihr als Gründer nicht nur Geld, sondern auch Coaching und Zugang zu einem wirklich großen Netzwerk. Besonders spannend finde ich die Vielfalt an geförderten Projekten. Es reicht von technischen Produkten bis hin zu wissensbasierten Dienstleistungen. Exist unterstützt da wirklich eine große Bandbreite und ist deshalb besonders einzigartig und bietet sehr gute Chancen auf Erfolg. Man kann die Förderung, by the way, ein wichtiger Aspekt, bis zu 5 Jahre nach dem Hochschulabschluss beantragen, was im Grunde dann genug Zeit gibt, um auch Berufserfahrungen zu sammeln und die Gründungsidee zu verbessern oder überhaupt erst darauf zu kommen. Der Weg zum Exist-Stipendium ist zwar anspruchsvoll, aber es ist gut organisiert. Die Antragsteller, also ihr, wenn ihr das möchtet, ihr reicht eure Ideenbeschreibung ein und präsentiert später einen fertigen Businessplan. Ihr macht das im Schulterschluss mit einer Universität, einem Gründungszentrum. Der Weg läuft also nicht direkt zum Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, sondern über eine Uni, über die ihr den Antrag einreicht. Dabei helfen euch Mentoren und Coaches. Da könnt ihr von Erfahrungen profitieren und mit Exist bekommt ihr nicht nur das nötige Startkapital, sondern auch sehr viel an Unterstützung. Ich durfte selbst in einigen solcher Projekte mitarbeiten und muss sagen, es war schon toll, was da an Angeboten bestand, um Ideen dann wirklich auch erfolgreich umsetzen zu können. Es ist ein wirklich tolles Sprungbrett für die nächste Generation von Unternehmern. Also ich bin froh, dass wir in Deutschland ein so starkes Instrument haben, dass unsere Wirtschaft immer wieder auch mit neuen Ideen bereichert, neue Startups entstehen lässt und neue Wertschöpfung schafft. Guckt euch das an, wenn ihr jetzt noch studiert und so eine Gründung vollziehen wollt oder wenn ihr schon bis maximal fünf Jahre aus der Uni raus seid, auch dann steht euch dieser Weg offen. Auf jeden Fall anschauen, es gibt aus meiner Sicht kein geileres Programm, um ganz früh in so eine Gründung zu starten im Anschluss an die Unizeit. Und damit danke für heute. Vielen herzlichen Dank, dass du den Innovation Booster Podcast von Consider Funding angehört hast. Wir hoffen, dass du wertvolle Einblicke und praktische Tipps mitnehmen konntest. Abonniere unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen und freue dich darauf, dass wir dir die nervige Arbeit an Fördermittelanträgen abnehmen für ein besseres Morgen. Bis zur nächsten Folge.